기온다.
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 기온다. Aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 389. Zunächst wie immer ein paar Nachrichten. Im nordargentinischen Córdoba ist einer der größten Prozesse Argentiniens zu Ende gegangen. Verhandelt wurden Menschenrechtsverbrechen aus der Zeit vor und während der Diktatur. Mexiko setzt neue Prioritäten in der Verbrechensbekämpfung. Gegen das organisierte Verbrechen eingesetzte Polizisten werden in den Kampf gegen protestierende Lehrer geschickt. Wer sich freut, sind die Kartelle. Sie haben nun wieder freie Hand. Und in Kolumbien, ihr habt es sicher schon gehört, haben Regierung und FARC-Rebellen nun einen dauerhaften Waffenstillstand verkündet. Und zwei Beiträge haben wir auch noch für euch. Vor 10 Jahren fand in Chile die Revolution der Pinguine statt. Zwar handelt es sich weder um eine Revolution noch um Pinguine, dennoch war es der Auftakt einer breiten Bewegung für das Recht auf freie Bildung, die bis heute anhält. Kommunikation für alle. Unter dem Motto unterstützen argentinische Medienaktivistinnen und Aktivisten freie Radios. Eigentlich hat Argentinien ein sehr fortschrittliches Mediengesetz, doch die neue rechtskonservative Regierung hat das Gesetz einfach für ungültig erklärt. Die AktivistInnen machen trotzdem weiter, so wie wir. Viel Spaß beim Hören wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
Urteilsspruch in einem der größten Prozesse Argentiniens. Nach 4 Prozessjahren ist der als Mega Causa bezeichnete Prozess im nordargentinischen Córdoba zu Ende gegangen. Verhandelt worden waren die Fälle von mehr als 700 Opfern von Menschenrechtsverbrechen in Polizeiwachen und Folterlagern in und um Córdoba. Es ging um Taten aus den Jahren 1974 bis 1979, also einen Zeitraum vor und während der ab 1976 installierten argentinischen Diktatur. Die Anklagen lauteten auf gewaltsames Verschwindenlassen von Menschen bzw. Mord, Raub von in Haft geborenen Kindern von Häftlingen, Folter. Im Ergebnis wurden 28 Ex-Militärs zu lebenslanger Haft verurteilt, unter ihnen der frühere General und Ex-Chef des 3. Armeekorps von Córdoba, Benjamin Luciano Menéndez. 11 Angeklagte wurden zu weiteren mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. In Zeiten der rechten Regierung unter Mauricio Macri setzt dieses Urteil ein deutliches Zeichen zur Fortsetzung der juristischen und gesellschaftlichen Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen. Parteifreunde Macris hatten Verbrechen der Diktatur mehrfach heruntergespielt oder gar geleugnet. Sehr beachtlich war auch die starke Mobilisierung und Teilnahme seitens vieler gesellschaftlicher Gruppen an diesem Verfahren. Menschenrechtsinitiativen hatten genauso zur Teilnahme aufgerufen wie Basisradios und Unis. So kamen über 10.000 Menschen zur Urteilsverkündung. Die meisten von ihnen mussten zwar vor dem Gerichtsgebäude warten, konnten aber teilhaben an diesem, wie viele sagen, historischen Moment für ganz Argentinien.
Mexiko. Ende August wurden größere Einheiten der Bundespolizei aus dem südmexikanischen Bundesstaat Guerrero abgezogen und in die Nachbarstaaten Oaxaca und Chiapas verlegt. In Guerrero waren die Bundespolizisten im Einsatz gegen das organisierte Verbrechen. In Chiapas und Oaxaca sollen sie zur Unterdrückung der Proteste der oppositionellen Lehrergewerkschaft CENTE eingesetzt werden. Und das mit schwerwiegenden Folgen, nicht nur für die Lehrer.
Mes de julio ha sido un mes marcado por un enorme incremento en el número de.
Der Juli ist durch einen starken Anstieg gewaltsamer Todesfälle im ganzen Land sowie einen generellen Anstieg der Gewalt gekennzeichnet. Gleichzeitig ist er, so wie die Vormonate, ein Monat, in dem die Bundespolizei, anstatt gegen das organisierte Verbrechen vorzugehen, zur Unterdrückung der Lehrer und ihrer Proteste eingesetzt wurde.
So kommentiert Luis Hernández Navarro, Leiter des Meinungsressorts der linksliberalen Tageszeitung La Jornada, die erneute Verlegung der Polizeieinheiten. Er geht davon aus, dass der Abzug der Bundespolizisten aus Guerrero dort wieder zu einem Anstieg an Gewaltverbrechen führen wird. Bereits im Juni hatte man Bundespolizisten aus Guerrero zur Unterdrückung der Lehrerproteste nach Chiapas und Oaxaca geschickt. Im gleichen Monat stieg die Mordrate in Guerrero sprunghaft an. Erst nach der Rückverlegung der Polizeieinheiten Ende Juli beruhigte sich die Situation wieder ein wenig.
A los soldados, a los marinos, pilotos de la Fuerza Aérea, policías y miembros de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado, queremos manifestarle nuestra clara y definida vocación por la reconciliación. Las rivalidades y rencores deben quedar en el pasado. Hoy, más que nunca, lamentamos tanta muerte y dolor ocasionados por la guerra.
Kolumbien. Mit viel Pathos hat der Oberkommandierende der FARC-Guerilla, Timur León Jiménez, am 29. August einen dauerhaften Waffenstillstand mit der kolumbianischen Regierung verkündet. Zuvor hatte der Chef der kolumbianischen Streitkräfte dasselbe getan. Bereits am 24. August hatten beide Seiten in Havanna feierlich das Schlussabkommen unterzeichnet, das in einen Friedensvertrag münden soll. Die etwa 8000 Kämpferinnen und Kämpfer der FARC sollen sich in den nächsten Monaten in gesonderten Zonen versammeln, ihre Waffen sollen unter UN-Aufsicht versiegelt werden. Die FARC sollen zu einer politischen Partei werden, ihnen werden für die kommenden Jahre 5 Sitze im Abgeordnetenhaus und 5 Sitze im Senat gewährt. Mitte September wollen sich 200 Delegierte der FARC zur Nationalen Guerilla-Konferenz versammeln. Ende September soll der Friedensvertrag offiziell unterzeichnet werden. Am 2. Oktober dann werden alle Kolumbianerinnen und Kolumbianer aufgerufen, folgende Frage zu beantworten. Unterstützen Sie das Abkommen für ein Ende des Konflikts und für die Schaffung eines stabilen und dauerhaften Friedens? Der über 50 Jahre andauernde Bürgerkrieg hat über 200.000 Tote und knapp 7 Millionen Vertriebene gefordert. Daher sehen viele fortschrittliche Kolumbianerinnen und Kolumbianer und die sozialen Bewegungen diesen Friedensschluss als historisch an, genauso wie Präsident Santos und der FARC-Chef. Unklar ist allerdings, ob Kolumbien durch einen Friedensschluss zwischen Regierung und FARC wirklich zur Ruhe kommt. Die Verhandlungen mit den Rebellen der ELN liegen auf Eis. Die zahlreichen paramilitärischen Organisationen morden und drohen unbeirrt weiter. Einige Gebiete, aus denen sich die FARC bereits zurückgezogen hat, werden von Paramilitärs besetzt. Und was wird die parlamentarische Rechte um Ex-Präsident Álvaro Uribe tun, um den geplanten Frieden zu sabotieren? Bäuerliche, indigene und linke Aktivistinnen und Aktivisten sind weiterhin staatlicher Repression und paramilitärischen Drohungen bis hin zum Mord ausgesetzt. Und vielfach wird befürchtet, dass ein Ende der Kampfhandlungen zu einem Durchmarsch neoliberaler Wirtschaftsmodelle und extraktiver Großprojekte führen könnte, was zu Lasten von Mensch und Umwelt gehen würde. Wie auch immer, es wird sich zeigen, wie ernst es der Regierung und auch der Guerilla mit dem Frieden ist, und ob und wie die sozialen Bewegungen in der Lage sein werden, den neuen Herausforderungen zu begegnen und das drängende Thema der sozialen Gerechtigkeit auf die politische Agenda zu setzen. Wir werden euch hierüber natürlich auf dem Laufenden halten.
O buscamos una paz con cambios y transformaciones o nos quedamos en la paz chiquita del cese al fuego. Ese es el reto de la sociedad.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Chile. Das Land war lange Zeit kein Ort für soziale Proteste. Auch nach dem Ende der militärisch-zivilen Diktatur 1989 gelang es nie, den neoliberalen Konsens im Land aufzubrechen. Doch dann, vor 10 Jahren, kamen die Pinguine. So ganz ernst nahm das Establishment die Teenager anfangs nicht, als sie mit ihren schwarzen Schuluniformen zu Kundgebungen watschelten. Niemand hätte gedacht, dass die Rufe nach kostenloser Bildung ein so breites Echo in der Bevölkerung finden würden. Auch wenn die Pinguine damals nur wenige ihrer Forderungen erfüllt sahen, so hatten sie doch eine nachhaltige Debatte angestoßen. Chile hat heute eine der aktivsten Studierendenbewegungen Lateinamerikas. Und auch in diesem Jahr wird weiter für eine Bildungsreform gekämpft. Mit Erfolg?
Vor 10 Jahren gingen sie um die Welt. Bilder aufgebrachter chilenischer Jugendlicher. In schwarzen Schuluniformen, mit Zöpfen in den Haaren oder erstem Bartansatz auf den Lippen, schrien sie gegen das ungleiche Bildungssystem ihres Landes an. Präsidentin Michelle Bachelet war nicht amüsiert, die Medien weltweit dagegen begeistert. Und schnell war ein griffiges Label für die Proteste gefunden: die Pinguinrevolution. Ausgerechnet an der öffentlichen Vorzeige-Jungenschule, dem Instituto Nacional, brachen die Schülerproteste los. Chorknaben und Matheasse organisierten plötzlich Demos und besetzten später gar die Schule. Der damals 16-jährige Nicolás Vallejos war als Klassensprecher einer der sichtbarsten Köpfe der Bewegung. Angefangen habe alles im Kleinen, erinnert er sich.
En ese momento, cuando iba a iniciar la revolución pingüina, nuestro principal malestar era por las condiciones del colegio. La infraestructura era bien precaria, las colaciones no daban abasto para nuestros compañeros que tenían problemas en sus casas para alimentarse, y empezaron a surgir líneas de investigar un poco esto. Y desde ahí fue surgiendo un poco el entender por qué el colegio estaba mal, más allá de reclamar por qué las cosas no funcionaban. Y nos fuimos dando cuenta que el problema se iniciaba principalmente en el tiempo de la municipalización. Porque el colegio, que como eslogan tiene que fue un foco de luz de la nación, estaba viéndose mermado a raíz de la falta de recursos, y eso principalmente por la municipalización de los establecimientos. Es ahí donde empezamos a ahondar un poco y empezamos también a manifestarnos. Y es así como, sin darnos cuenta, desde un punto de vista bien local, que era nuestro colegio, fue escalando a con más colegios.
Erst nach Monaten gelang es der Regierung schließlich, die Pinguine mit einigen Zugeständnissen zurück in die Klassenzimmer zu locken. Die Schulspeisung wurde stärker bezuschusst, Kinder aus sogenannten sozialen Risikogruppen besonders gefördert. Doch das änderte nichts am Grundproblem. Unterfinanzierte öffentliche Schulen auf der einen und profitorientierte Privatschulen auf der anderen Seite. Schluss mit der Geschäftemacherei, lautete dann auch der Slogan, mit dem die Pinguin-Generation im Jahr 2011 erneut mobil machte, diesmal an den Universitäten. Auch die chilenischen Studentinnen und Studenten erfuhren seitdem viel Unterstützung, sagt der Soziologe Alberto Mayol. So langsam aber sei die Luft raus.
El movimiento estudiantil fue muy exitoso porque tenía la negación al lucro por un lado y por otro lado la gratuidad.
Die Studierendenbewegung war so stark, weil sie Profite im Bildungssektor kritisierte, zugleich aber die Idee kostenfreier öffentlicher Dienste als politisches Projekt formulierte. Heute hat die Bewegung an Stärke verloren. Die Idee kostenloser Bildung hat sich abgenutzt.
Warum steht die Bevölkerung heute nicht mehr so geschlossen hinter den Studierenden? Das lässt sich an jeder zweiten Bushaltestelle sehen. Die Bildungsreform kommt, plakatiert die Regierung und suggeriert, alles unter Kontrolle. Denn Präsidentin Michelle Bachelet versprach im vergangenen Jahr, bis 2020 gibt es ein kostenloses Studium für alle. Der Soziologe Mayol hält das für einen PR-Trick und rechnet vor.
Hoy día estamos en la gratuidad en 120.000.
Offiziell sollen inzwischen 120.000 Studierende kostenlos zur Uni gehen. Die meisten von ihnen bekamen jedoch schon vorher Stipendien. Die Unterstützung von Studierenden aus armen Familien war bereits nach den Protesten 2011 erhöht worden. Das heißt, die Zahl derer, denen es wirklich erspart blieb, einen Studentenkredit aufzunehmen, war am Ende sehr gering. Das ist also kein wirkliches System kostenloser Bildung. Es wird einfach die Nachfrage subventioniert.
Bueno, y preste atención a lo siguiente, porque el denominado sueldo de Chile, el cobre, no se detiene en una verdadera caída libre. Ahora se desplomó en casi
un 5%. Wie lange das noch so bleiben wird. Erst kürzlich ätzte der chilenische Wirtschaftsminister Rodrigo Valdés, die Idee kostenloser Bildung sei schlichtweg utopisch. es sei kein Geld in der Staatskasse, die Forderungen der Studierenden egoistisch. Man müsse einfach einsehen, dass die niedrigen Weltmarktpreise für Kupfer ein Loch in den Haushalt gerissen hätten. Dass Chile von der Kupferrente abhängig ist, keine Frage. Doch eines erwähnt Valdés nicht. Bis heute gibt der Staat 10% der Kupferrente wie selbstverständlich ans Militär weiter für Waffenkäufe. Milliarden, mit denen eine umfassende Bildungsreform problemlos zu stemmen wäre. Das wissen auch die Hunderttausenden Demonstrierenden, die im Juli erneut auf die Straße gingen. In Santiago mit dabei die Lehramtsstudentin Daniela Pino. Sie findet, trotz aller Kritik an der Bewegung, die Proteste sind bunter geworden.
Es nehmen mehr Uni-Angestellte und Profs an den Demos teil, weil es sich eben doch um ein soziales Problem handelt. Die Unzufriedenheit mit dem neoliberalen System Chiles ist groß. Fast alle sind für eine neue Verfassung, um endlich das Erbe der Diktatur abzuschütteln. Das heutige chilenische System wurde während der Diktatur entwickelt und es gefällt uns nicht.
Eine neue Verfassung, die will auch Nicolás Valleros, Pinguin der ersten Stunde. Heute arbeitet der frischgebackene Agraringenieur bei einem Verpackungsunternehmen, um seinen Studienkredit zurückzuzahlen. Es sei ihm nicht schwer gefallen, einen Job zu finden, denn
las habilidades innatas que uno desarrolla al ser dirigente de masas o a participar en esto son bien valoradas por el sector privado. El tema de la negociación, los temas de conversación son una herramienta muy a favor.
Zu Demos geht Nicolás nicht mehr. Resignation? Nein. Vielmehr hat der junge Mann Ambitionen, noch vor seinem 30. Geburtstag Stadtteilbürgermeister in Maipú zu werden. Denn seine Generation habe heute die Aufgabe, neue politische Räume zu erobern. Ein besseres Chile, das müsse auch in den Institutionen erkämpft werden, nicht nur auf der Straße.
La solución en la cual se tiene que avanzar es tratar de mejorar nuestra representación política también. El país trata de constituir mejores leyes, mejores constitución. Sin embargo, lo hemos visto que con el voto voluntario la representación de la masa votante es muy baja. Ahí también se tiene que dar un avance. Y principalmente, como visión de país, defender lo que no ha destacado afuera en el mundo. Es un país donde las libertades se respetan y las libertades son al alcance de las personas. Y por libertades no me refiero solamente al modelo económico liberal, sino que libertades en lo que es la vida personal, libertades para poder escoger el colegio donde quiero estudiar y seguir entregando a las personas la oportunidad de velar por ellos con sus vidas.
Me pongo a volar, porque la canción no se amarra a mí. y si me amarra me pongo a volar, porque la canción nos amarra, mi amiga. Imperialismo no tengo collar, ninguna cadena me puede parar. Y si me amarra me pongo a volar.
Seit 2009 hat Argentinien ein neues, fortschrittliches Mediengesetz. Genau genommen hatte das Land ein solches Gesetz, denn der rechtskonservative Präsident Mauricio Macri erklärte Ende vergangenen Jahres wesentliche Teile des Gesetzes per Dekret für ungültig. Seitdem liegt das Projekt, das die Medienlandschaft Argentiniens demokratisieren sollte, auf Eis. Ungeachtet dessen streiten MedienaktivistInnen weiterhin für ihr Recht auf Kommunikation. Sie machen freies, selbstbestimmtes Radio, bauen die Infrastruktur dafür und sorgen Tag für Tag für eine Medienkultur von unten.
Es ist laut in der Werkstatt des Kollektivs DTL Comunicación Popular mitten in Buenos Aires. Aluminium wird gebogen, Stahlkonstruktionen verschraubt und Elektronikelemente gelötet. Hier werden Antennen, Sender und Masten für freie Radios gebaut. Die komplette Infrastruktur, die man für den Betrieb eines Senders braucht. Federico ist eines von 9 Mitgliedern der Gruppe.
El colectivo empezó con una radio y con trabajo más de...
Als Kollektiv haben wir mit Radioaktivismus angefangen, also Sendungen gemacht und so weiter. Irgendwann haben wir begonnen, Werkzeuge zu sammeln, mit denen wir Sender und Antennen herstellen konnten. Und schließlich haben wir uns landesweit vernetzt und angefangen, ganze Radio- und Fernsehsender zu bauen.
Seit seiner Gründung 2008 hat sich das Kollektiv DTL der Kommunikation Popular verschrieben, der Kommunikation für alle. Jeder arbeitet hier ehrenamtlich, niemand erhält für die Arbeit einen Lohn. So können auch kleine Initiativen eine eigene Radiostation aufbauen. Bislang haben die Radioaktivisten etwa 70 Sender im ganzen Land aufgestellt und 200 Medieninitiativen unterstützt. Steht der Mast erst einmal, beginnt das Kollektiv mit der Ausbildung der Radiomacherinnen und Macher, um so den kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten.
Para que las radios y los participantes de las radios no solo entiendan lo que está...
Damit die Radiomacher nicht nur wissen, wie die Sender funktionieren, sondern sich auch wehren können, wenn ihnen jemand die Frequenz streitig machen will. Denn in den allermeisten Fällen haben diejenigen, die sich beschweren, selbst keine Sendelizenz. Es reicht also nicht aus, nur die Technik zu beherrschen. Man muss auch seine Rechte kennen.
Die DTL-Werkstatt befindet sich in der übernommenen Fabrik IMPA im Herzen von Buenos Aires. Auf dem Dach des massiven, fünfstöckigen Gebäudekomplexes stehen zwei Radiomasten aus verzahntem Baustahl. Auf ihnen sind, in bis zu 50 Metern Höhe, eine Reihe von Sendern in verschiedenen Formen angebracht. Die Reichweite hängt stark von der Gegend ab. Auf dem Land schafft das Signal mehrere Kilometer, in einer Großstadt wie Buenos Aires, wo hunderte Radios miteinander um wenige Frequenzen konkurrieren, sind es teilweise nur 500 Meter. Von hier sendet das Community Radio Semilla, das aus einer Nachbarschaftsinitiative entstanden ist. Eine der ausgestrahlten Sendungen heißt Trabajadores und berichtet über Arbeitskämpfe.
Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla.
Hola, ¿qué tal? Nuevamente programa Trabajadores por Radio Semilla. ¿Cómo te va, María?
Pilar, eine der Moderatorinnen der Sendung, erzählt.
Estamos en funcionamiento desde el 2011.
Wir sind seit 2011 auf Sendung. Davor waren wir kulturpolitisch aktiv, haben Filme gezeigt. Dann nahmen einige von uns am Treffen eines landesweiten Mediennetzwerks teil, bei dem Sender und Antennen gebaut wurden. Danach hatten wir einen Sender und sagten uns, okay, dann machen wir halt Radio.
In Argentinien gibt es schätzungsweise 4000 selbstverwaltete Radios, Radios Comunitarias. Nicht wenige davon befinden sich im ländlichen Raum. Hier ist der Internetempfang schlecht und die Mobilfunkabdeckung ungenügend. Radios stellen oftmals die einzige Form der Kommunikation untereinander dar. Für Pilar zeichnen sich die Radios Comunitarias durch ihre basisdemokratische Struktur und den hohen Grad an Eigeninitiative aus.
Unser Ziel ist es, autonom, plural und horizontal zu sein. Hier gibt es keine Chefs und wir sind nicht kommerziell. Wir sagen immer, wir machen das, um Geld und Zeit zu verlieren, weil es uns halt gefällt.
Zwischen 2009 und 2015 hatte Argentinien ein progressives Mediengesetz. Das Gesetz für audiovisuelle Dienste, wie das Mediengesetz eigentlich heißt, war eines der zentralen Projekte der Regierung von Cristina Fernández de Kirchner.
Vor dem Gesetz verfügten zwei Unternehmen über fast zwei Drittel der analogen Fernsehkanäle. Und beim Kabel- und Bezahlfernsehen besaß eine einzige Firma sogar noch mehr Marktanteile. Die Produktion von Inhalten war fast ausschließlich auf Buenos Aires beschränkt.
Sagt Damian Loretti, Professor für Informatik und Recht an der Universität Buenos Aires. Er engagiert sich schon lange für alternative Medien und entwickelte das argentinische Mediengesetz federführend mit. Die Konzentration von Radios, Fernsehkanälen und Zeitungen in der Hand weniger Unternehmen sollte das Gesetz abschwächen. Außerdem wurde festgeschrieben, dass ein Drittel der Rundfunklizenzen für nicht kommerzielle Radios reserviert werden sollte.
Es geht ja nicht nur darum, wem die Medien gehören, sondern auch, wer die Inhalte produziert. Es wurden hunderte Sendelizenzen an kleine Medien, Kooperativen und Unis vergeben. Auch im öffentlichen Fernsehen sank die Konzentration. Statt zwei gibt es nun 40 verschiedene Betreiber.
Das argentinische Mediengesetz stand schon vor seinem Inkrafttreten unter Druck. Der Medienkonzern Clarín, der infolge des Gesetzes aufgesplittet werden musste, klagte schon vor der Verabschiedung dagegen. Später erklärte ein konservativer Richter das Gesetz für verfassungswidrig. Doch sein Votum wurde vom Verfassungsgericht wieder revidiert. So dass das Mediengesetz so lange gültig war, bis der konservative Mauricio Macri Ende letzten Jahres Präsident wurde. Schon kurz nach Amtsantritt beraubte er per Dringlichkeitsdekret das Gesetz zentraler Elemente und legte es so auf Eis. Professor Loretti erklärt die dahinterstehenden Interessen.
Wer die Kommunikationsmittel beherrscht, der kann die öffentliche Meinung maßgeblich beeinflussen. Die gesellschaftlichen Sektoren, die Präsident Macri unterstützen, haben ganz klare Interessen und profitieren von der ökonomischen Konzentration.
Fristeten alternative Radios früher ein Nischendasein, haben die 7 Jahre Mediengesetz, trotz berechtigter Kritik an der schleppenden Umsetzung, in Argentinien zu einem Paradigmenwechsel geführt. Rund um die Gesetzesnovelle gab es zahlreiche öffentliche Diskussionen, viele Menschen brachten sich mit Anregungen ein und insgesamt wuchs die Wertschätzung der Kommunikation für alle.
Dass das Recht auf Kommunikation ein Recht ist, das steht ja schon in der eigentlichen Erklärung der Menschenrechte. Niemand kann sich heute Menschenrechte noch ohne Meinungsfreiheit vorstellen. Aber worum geht es denn hier konkret? Einerseits um das Recht aller Bevölkerungsgruppen, die eigene Sprache zu sprechen und ihre kulturellen Bräuche zu leben. Und andererseits um die politische Partizipation. Denn wer nicht gehört wird, kann auch nicht für seine Interessen eintreten.
Sich Gehör verschaffen. Das ist das Stichwort für die Radiokollektive in Argentinien. Die Aktivisten nehmen ihr Recht auf Kommunikation alltäglich wahr, ganz konkret und von unten. Der rechtliche Rahmen ist für sie nebensächlich. Sie wollen sich nicht von Gesetzen und der politischen Großwetterlage abhängig machen.
Die neue Regierung erklärt sehr offen und ehrlich, sie werde alles dafür tun, dass die Kommunikation wirtschaftlichen Interessen folgt. Für uns geht der Kampf weiter. Im Vergleich zur Vorgängerregierung haben sich der Kontext und teilweise die Agenda geändert, aber unsere Forderungen bleiben die gleichen, vor, während und nach dem Gesetz.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.